Willkommen zu einer neuen Folge von Herzkampf. Mein heutiger Gast ist Dorita Gosplaun, eine Frau, die schon als Jugendliche in der DDR Haltung gezeigt hat und sich bis heute für Demokratie und ein Miteinander einsetzt. Wir sprechen über ihre Jugend im Unrechtsstaat, ihre Erlebnisse in der Wendezeit, den Aufbau des Vereins Colorido e.V. und darüber, wie man in einer Stadt mit starken Neonazi-Strukturen standhält. Dorita teilt persönliche Höhen und Tiefen, Begegnungen, die sie geprägt haben und warum sie trotz Anfeindungen nicht aufhört, sich einzumischen. Bevor es aber losgeht, Herzkampf kannst du auch direkt unterstützen, zum Beispiel über Steady oder mit Projekten aus dem Merch Store. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes oder unter herzkampf.de.
Herzkampf. Herzkampf. Herzkampf.
Hi, wie geht's dir? Bist du gut nach Leipzig gekommen aus Plauen?
Ja, das war heute ohne Stau und auch trotz des Freitags war es recht, es ging gut.
Na gut, ich glaube, der Freitagsverkehr kommt noch.
Ja, also ist es aber trotz alledem immer noch mit der Bahn besser, mit dem Auto besser erreichbar als mit der Bahn.
Ja, so, das stimmt.
Na, ich, das ist, ja.
Ich war ja auch mal bei euch mit meiner Herzkampfausstellung und das war schon auch eine lange Strecke. Da hatten wir auch richtig schön Bodennebel, das war nicht so eine geile Fahrt.
Nee, das bringt noch nichts. Wir sind immer noch abgeschnitten. Mal sehen, ob es mal irgendwann was wird. Es soll ja, ne, bald so Direktverbindung. Schauen wir mal.
Direktverbindung mit dem Zug, meinst du?
Ja, also ohne Umsteigen in Chemnitz nochmal.
Aber IC oder ICE? IT?
Nee, eigentlich schon, dass du auch mit so einer Art, wie es, ich glaube, von Zwickau aus geht ja diese Art S-Bahn.
Ja.
Und sowas soll eigentlich bis Bayern funktionieren.
Wäre gut.
Wäre gut.
Okay, ich fange mal an, ganz von Anfang an bei dir, okay? Um zu verstehen, warum du heute so kämpfst, wie du kämpfst, möchte ich mit dir ganz am Anfang beginnen. In deiner Jugend, in einem Staat, gegen den du schon früh aufbegehrt hast. Habe ich zumindest so gelesen. Du hast schon als Jugendliche der DDR mit Aufnähern, Schwerter zu Flugscharen ein klares Zeichen gesetzt. Was hat dir damals die Kraft gegeben, in einen Unrechtsstaat Haltung zu zeigen? Und welche Konsequenzen hattest du dafür zu tragen?
Naja, das muss man mal so sehen. In einer Schulklasse waren 30 Schüler, wir waren sogar 32. Unterschiedlich sozialisiert. Und das hat immer was mit dem Elternhaus zu tun. Also da war von ganz rot bis ganz in die andere extreme Ecke dabei. Und dann gab es ja auch noch diese Klassifizierung, dieses A für Arbeiterkind, ja, dieses I für Intelligenz. Okay. Ich hatte ein H, weil mein Vater war Handwerksmeister.
Okay.
Und diese Klassifizierung stand ja sogar im Klassenbuch.
Okay.
Und ja, und dann kommt es eben drauf an, was hast du, ne? Also von meinen Schulkameraden waren etliche in der roten Ecke verankert. Da waren die Eltern in der SED, ob sie noch schlimmer waren, keine Ahnung. Wir haben voriges Jahr, das muss ich selber rechnen, 78 bin ich raus, 40 Jahre gehabt. Das ist schon eine Zeit und wir gucken uns trotzdem noch in die Augen. Das ist verwunderlich. Bei uns sind auch also nur zwei verschollen, der Rest ist komplett da.
Meinst du deine alte Klasse?
Meine alte Schulklasse, ne? Und wenn man so aufwächst. Mein Vater hatte so diesen Spruch zu DDR-Zeiten mit FDJ und anderen Dingen, das machen wir nicht mit. So typisch fruchtländisch, das machen wir nicht mit. Ja. So. Und das war dann auch so zu Hause gesetzt. Und ich hatte ja auch eine Konfirmation. Wir waren zu fünft in der Klasse, die diesen Konfirmandenunterricht besucht hatten. Und wir hatten eigentlich dann, also sagen wir mal, bis zu Klasse 4 hatte ich auch einen Lehrer, Klasse 4, 5, dessen Sohn hat auch Konfirmation mit mir gemacht. Da war Ruhe. Und dazwischen kriegten wir einen, der war echt eklig. Und der hat uns jeden Montag aufstehen lassen. Guckt sie euch an, das sind die, die in die Kirche gehen. kommst du dich halt aus der Bank gequält, hast dich so halbwegs hingestellt und hast gedacht, gut, okay, gleich dürfen wir uns wieder setzen, dann ist es vorbei. Na, und die anderen sollten halt eigentlich, die haben aber in unserer Klasse nicht gelacht. Die haben es ja dann auch gewusst, die kannten dann dieses Ritual. Ab Klasse 8 hatte ich dann eine Klassenlehrerin, die war toll. Und da habe ich aber auch schon mächtig, also in der Zeit habe ich dann schon mächtig aufbegehrt.
Und das heißt, also
aufbegehrt ist, dass man, also die Oma hat die Jeans mitgebracht, je verwaschener die wurde, desto besser. Das war ja noch gar nicht gerne gesehen. Ich habe mir meine T-Shirts selber gebaut mit irgendwelchen Aufnähern drauf oder was man halt so. Meine Mutter war Schneiderin. Ja. Ha, da konnte man eine Menge machen und die hatte auch viele Stoffreste, aus denen man eine Menge machen konnte.
Und wo bist du?
Nicht in Richtung Punk, aber eben so anders.
Und wo bist du da zur Schule gegangen? Direkt
in Plauen, Oberschule.
Bist du auch sozusagen eine einheimische Plaunerin?
Ja, einheimische Plaunerin, genau.
Okay.
Und ja, dann gab es den Parker. Ne, mein erster war beige, weil es keinen grünen gab. Okay. Der zweite war dann erst grün, aber auch der beige war schön. Den konnte man ja auch, man konnte das alles verunstalten. Ja. Wir hatten auch eine super Direktorin eine lange Zeit, die hat das alles weggeguckt. Es waren auch etliche Kinder von Theaterleuten bei uns an der Schule. In Reusser war ein Kinderheim, auch da waren viele Kinder, ne? Also auch bunt, also auch dunkle. Ja. Ne? Also da war das ruhig und dann kriegten wir irgendwann, die hieß dann die Rote Zora, eine Direktorin. Ja. Und die hat halt den Stoff gepackt und hat das rausgeschnitten, mir ein Loch reingeschnitten. Heute wäre das was weiß ich was.
Aber sehr übergriffig.
Also ja, was ganz übergriffig.
War auch da.
Das hat die bei vielen, haben die das gemacht. Die haben also auch, ich weiß noch so, von der einen Theaterfrau, der Sohn, der ist mit diesen Jeans, das habe ich mir nicht getraut, hat der sich getraut zur Prüfung. Der durfte die Prüfung nicht ablegen. Also gab es schon so ziemlich harte Regeln. Ich hatte ab Klasse 7 nur noch Einsen und bin auch mit Auszeichnung abgegangen, aber keine Chance auf ein Abitur. Aus meiner Klasse ist einer mit einem Durchschnitt von 2,8 zur EOS gegangen, weil er sich 3 Jahre verpflichtet hat.
Okay. Also,
ja, also ich
da hast du halt schon die Ungerechtigkeit des Systems gemerkt, weil du halt nicht in Norm warst.
Ja.
Wurde dann gesagt, okay, du darfst jetzt hier nicht
so spielen, mitspielen.
Obwohl du die besten Noten hast. Wie hast du dann, also hast du dich da schon als Jugendliche schon sehr eingeengt gefühlt?
Unheimlich eingeengt. Also in der Schule ja, zu Hause nicht, aber sehr viel Freiraum. Aber in der Schule, logisch, warst du eingeengt.
Und? Na? Was hast du dann gemacht, als du...
Das war auch genauso, meine, das eine noch. Die haben mich in Klasse 10 in Staatsbürgerkunde geprüft auf das Wesen des Kapitalismus. Ich dachte, na jetzt lassen sie dich auflaufen, volles Rohr. Es ging. Ich habe das halt abgespeichert vorgetragen, so wie sie es wollten, ohne meine eigenen Sachen. Also man macht dann auch solche Dinge. Das konnte ich reinlesen, vortragen, hinterher vergessen. Ab weg damit, ne? Also solche Gemeinheiten waren immer dabei und da rebellierst du auf der ganzen Spur. Ich hatte eine Klassenlehrerin, die Frau Mühsam, die war wirklich toll und die hat aber dann auch mal zu meiner Mutter gesagt, ich werde es in meinem nächsten in meinem weiteren Leben sehr schwer haben. Mhm. Und das kam immer wieder. Das ist auch so. Man eckt an immer wieder, weil man das einfach dann so drin hat. Das ist
eingebunden. Was war dann nach der Schule? Was hast du gemacht?
Nach der Schule habe ich nicht gewusst, was tun, weil mein eigentlicher Berufswunsch war Lehrer. Und das war nicht möglich. Na, also ich habe ja nicht zur EOS gedurft und ich hätte Mathe, Physik in Chemnitz machen können. Das ging ohne Abitur. Das hat aber mein Vater gesagt, nee, lass mal, das machen wir nicht. Ein Handwerk gelernt, habe in der DDR hieß das Schauwerbegestalter, Gebrauchswerber. Also ich habe Dekorateur gelernt.
Okay.
Mit allem drum und dran, das habe ich auch nie bereut, weil meine Bohrmaschine ist
nein, nicht du.
Und auch Bandsägen. Ja. Ne, man hat ja dann die ganzen Sachen, wir haben ja wirklich, und improvisieren, aus irgendetwas noch was machen, was schön ist. Und das kann ich beseite und das ist gut so. Und da hatte ich wieder alles einzeln, wieder mit Auszeichnung abgeschlossen. Und da hatte ich einen Lehrmeister, der hat gesagt, du musst unbedingt noch studieren. Und ich habe einen Bekannten an der Fachschule für Werbung und Gestaltung in Berlin, Oberschöneweide. Wir versuchen das. Ich habe in Berlin 3 Anläufe gebraucht und der 3. war eigentlich mehr oder weniger der, Ich glaube, die Grenze war 26. Das haben die erst später auf 28 angehoben mit der FDJ. Okay. Und da bin ich dann wirklich mit einem Kind dann schon und 27 zum Studieren nach Berlin gegangen.
Okay.
1987.
Mhm. 87 ist ja sehr nah an 89.
Ja, das hat auch an den Kunstschulen schon überall gebrodelt. Ja. Also auch an unserer Schule. Also an der Fachschule unten drin war eine Bleilettermaschine, da ging sehr viel drüber.
Ja.
Das war sehr interessant, dass ich später mal Bernd Langer ja dann getroffen habe, mit dem wir heute befreundet sind, der dann gesagt hat, ja, ich weiß, dort wurde viel gedruckt, weil er ist ja auch Buchdrucker und er wusste, wo auf manches herkam, war ja auch in den Szenen so ein bisschen verwurzelt. Er hat gesagt, ja, da unten ist einiges gedruckt worden. Ja, man konnte schnell, man musste ja Hausaufgaben machen, Einladungskarten, ne? Man konnte schnell die Sätze umbauen, wenn man die Türen wurden zugeschlossen, logisch. Ja. Wenn da jemand geklopft hat, ging das ruckzuck, war es verschwunden.
Und wie hast du dann die Wendezeit erlebt? Warst du dann in Berlin?
Ich war in Berlin. Also das Lustigste war, dass ich wirklich um den 7. Oktober, als es in Plauen, wurde ich nach Plauen, also war ich im Praktikum am Vogtland Theater. Okay. Das war sehr lustig, weil alles hat geäugt. Jetzt setzen die uns aus Berlin eine hierher. Was will die hier? Ja. Na? Und haben sie, ich bin freiwillig hier, dann geht da der Buschfunk recht schnell. Und mein Mitkollege hat dann gesagt, die ist safe, das kann man nehmen, das geht. Da können wir weiterreden ohne, ja. Und dann habe ich den 7. Oktober Tatsache im Plauener Theater verbracht.
Krass.
Wir hätten an diesem Wochenende Theaterball gehabt. Und das lief ja natürlich alles aus dem Ruder, weil es war ja die Stadt voller Menschen dann. Ne? Und ich hatte auch mein Kind mit. Der saß dann in der Kantine vom Theater, das heutige Theatercafé, am Fenster und hat staunend nach draußen geguckt, was sich da so ab. Der hatte die Wasserwerfer, der hat alles beobachtet. Mit noch einem Mädchen. Wir sind nie wieder dahinter gekommen, wer das war. Weil für ihn wäre es mal interessant gewesen, wer saß denn mit mir damals auf dem Fenster? Ja, und ich hatte das Auto von meinem Vater geborgt. Und da standen ja hinten diese ganzen Hotels noch nicht. Das war ein Riesenparkplatz. Und von da rückten die Ellos an mit den Soldaten.
Ja.
Und ich, ach du Scheiße, das Auto von meinem Vater. Auch noch das was er brauchte zum Arbeiten, also der Kombi. Und dann hat mein Kollege gesagt, pass auf, ich versuche hinterzukommen, ich fahre es in den Theaterhof. Das hat dann auch noch geklappt. Und dann haben wir wirklich das Ganze von da drin aus beobachtet. Ich bin an dem Abend noch wirklich zu meiner Klassenlehrerin damals, die ja nicht mehr meine Klassenlehrerin war, und habe mit ihr darüber geredet. Ich habe gesagt, was ich jetzt gerade erlebt habe, das ist eigentlich irre.
Unvorstellbar.
Unvorstellbar. Man kann es noch gar nicht fassen. Wir haben dann bis in die Nacht hinein, der Kleine hat da geschlafen. Erzählt und gemacht und getan. Und ja, das war mein 7. Oktober. Immer wieder, ne, die Leute aus dem Theater, die haben ja dann vom Dach aus fotografiert und gemacht. Und ja auch alles, immer diese Hubschrauber.
Und warst du dann auch in Berlin, als du Mauer fiel?
Ich war auch dann auch in Berlin. Ich bin ja hinterher geboren. Also ich habe immer genau das hin und her gehabt. Ja, ja. Ich bin auch in der Nacht, als Einmalzüge über Plauen reingelassen wurden. Es waren ja mehrfach. Also da bist du ins Rennen gekommen, raus aus dem Zug, da war der ganze Bahnsteig, hast du schon gesehen, diese Kunden, also die Mantelträger, und aber auch mit Anschlag, mit Maschinengewehren. Und da hast du wirklich gesehen, dass du vom Bahnsteig kommst und so schnell wie aus dem Gebäude wie nur irgendwie möglich. Und mein Vater wollte mich eigentlich abholen, das ging aber nicht. Und dann war ein Taxi und den kannte ich und der hat gesagt, pass auf, ich fahr dich schnell. Und dann war ich da auch weg. Also da hat man wirklich gesehen, dass man wegkommt von dem Bahnhof. Also da war alles dicht.
Wie waren so dann die ersten Monate nach dem Mauerfall für dich? Also es war ja eine super aufregende Zeit. Ich war halt 6 Jahre alt. Ich habe halt da jetzt nicht so die krasse Erinnerung. Ein bisschen was habe ich noch im Kopf. Aber auch eine Erzählung von meinen Eltern, Großeltern und so weiter. Was hast du irgendeinen Moment oder eine Szene im Kopf, die dich total nachhaltig beeindruckt hat?
Ganz viele, das kannst du auch gar nicht alles so beschreiben. Ich bin ja immer hin und her. Also ich war ja auch, bevor diese, immer in der Gethsemane-Kirche, wir sind immer so 3-4 Leute gegangen, weil es immer hieß, geht nicht allein. Und weil du musstest ja von der Gethsemane-Kirche noch vor auf die Schönhauser Allee, um zur S-Bahn zu kommen. Und das sollte man nie allein tun. Wir sind auch mal gerannt und in den Hauseingang, wo dann von drinnen schon die Tür aufging und dann war man erstmal weg. Also es war schon nicht so Das sind alles so Dinge. Dann gab es ja auch den Hungerstreik in der Getsemane-Kirche. Also es waren so viele Eindrücke. Für diese Zeit konntest du es gar nicht alles so auf den Punkt bringen. Was ich dann gemacht habe, bin ja jedes Wochenende dann auch nach Plauen gefahren, ja, zu den Demos. Und ich habe so ein kleines Heft. Dort habe ich die Demosprüche aufgeschrieben. Ich stand kurz vor der Deutschabschlussarbeit. Also wir waren genau in dem 89, 90er-Jahr. Wir hätten 90 fertig werden sollen. Was wird jetzt mit uns?
Ja, klar,
was wird
ja
überhaupt mit
alle Unsicherheit.
Wir haben erstmal weitergemacht. Wir haben auch unsere Prüfungen alle abgelegt. Und wir sind auch 90 raus. Und haben dann noch ein bisschen was nachmachen müssen. Aber es hat alles funktioniert. Also in der Spanne war wie so ein rechtsfreier Raum. Und die deutsche Abschlussarbeit habe ich gemacht über, was nutzt das Volk an Stilmitteln aus der deutschen Sprache, um sich auszudrücken. Und das habe ich halt zusammengebaut und habe das auch alles schön mitgeschrieben. Das Heft habe ich heute noch, es fällt jetzt langsam auseinander. Jetzt hat irgendwann mal jemand gesagt, Mensch, du musst das mal archivieren lassen langsam. Weil da sind Sachen drin, die sind auch nicht nur auf Bannern so drauf gewesen. Also die gibt's nicht mehr, die Banner gibt's nicht mehr. Ja, und da ist so für mich das Einschneidende heute in der Reflexion, dass also wirklich bis Anfang Januar, von diesem 7. Oktober weg, bis Anfang Januar stand dieser Freiheitsgedanke. Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, Pressefreiheit, alles, was in Richtung Freiheit ging. Und dann ist es gekippt. Dann kam das halt, ne, dass Kohl schon anfing zu erpressen, nur mit mir gibt's das und das. Und dann kommt das, ne, Ostmark weg und D-Mark her. Dann ging das alles in diese Richtung des Materiellen.
Es ging dann halt gar nicht mehr um Freiheit, sondern halt nur, wir wollen das jetzt so schnell wie möglich abhaken.
Wir wollen das, da gibt es so einen entscheidenden Satz, den haben wir mit Schülern mal in einem Film auch verarbeitet. Wir wollen das jetzt auch haben, was die haben. Ne? Also das drückt es eigentlich. Das muss jetzt kommen. Ne? So, da haben sie mal irgendeinen auf der Straße interviewt. Und darauf haben die aber auch gesetzt. Das ist so meine Meinung. Ja. Darauf haben die gesetzt. Die haben uns das übergestülpt. Und ich habe für mich heute eine ganz andere Theorie. Wir sind dort reingeworfen. Na, man hat versucht, du musst es ja sehen. Ich hatte ja auch schon ein Kind und war alleinerziehend. Wie komme ich durch? Was mache ich überhaupt? Ich bin ja in West-Berlin angeblieben. Viele haben das gemacht. Die sind in Ost-Berlin oder West-Berlin geblieben und nicht wieder zurück in die Städte. Also ich war auch erstmal, ich war bei Hertie dann.
Wie lange warst du in Berlin dann? Wann bist du?
93.
Bis 93. Erstmal wahrscheinlich auch dort eher die Sicherheit zu haben.
Und Job, Geld. Das war für mich jetzt wichtig. Ne? Aber viele, die jetzt zu Hause auch geblieben sind, da kam dieses, was wird jetzt? Dann kam das Geld, ne? Dann kam der Kaufrausch, das kann man sagen, an der Bedürfnispyramide festmachen. Jeder hat erstmal wirklich all das befriedigt, was er. Und dann kam aber. Dann kam die Arbeitslosigkeit.
Ich kenne das ja aus meiner Familie. Also es war,
nicht nur Hunderte, sondern Tausende.
Ja, also mein Vater wurde auch arbeitslos. Er hat dann auch erstmal geguckt, wohin mit sich. Wir hatten halt Glück, meine Mutter war halt auch Lehrerin, so, ne? Die konnte halt, wurde mit übernommen, sage ich mal dazu. Das ist schon krass, wie viele Brüche es da einfach gibt. Also gerade so 93, 94 ist dann, glaube ich, richtig, da ging es uns auch richtig.
Und manche haben sich wirklich bis zu 4-5 Mal neu definieren müssen. Ne? Ich habe das selber. Ich habe dieses Dekorateur gelernt, dieses Handwerk gelernt. Dann habe ich das Studium gemacht. Ne? Also ich bin ausgebildet Diplomdesigner. Ich kann das auch heute gut anwenden, weil ich sage, manches, was man heute in der Werbung so macht, das würde ich jetzt eher nicht machen, weil die alten Methoden auch ganz gut und die funktionieren noch. Und dann habe ich aber wirklich immer noch mal in die Richtung Pädagogik. Ich habe nebenbei dann gerne im Ehrenamt, da gibt es den Unikat e.V. mit Kindern, mit Ton, mit Holz, mit Filz. Ich hatte eine Schreibwerkstatt dann noch, also solche Dinge gemacht, bis irgendwann hatte ich einen Kumpel, der hat gesagt, mach doch noch mal ein Studium, das schaffst du.
Du, das habe ich auch gelesen, dass du mit 40 dann noch mal
43 und drei Kinder.
Respekt, also da kann man
direkt sagen. Studium, ja. An der BA.
Ja. Okay, krass.
Und habe dann Sozialpädagogik studiert, ja.
Und ich hab was gelesen über dich und dachte mir, irgendwie kriege ich das in meinem Kopf nicht mit dir überein. Und zwar, du weißt jetzt bestimmt, was kommt. Du warst in Plauen, glaube ich, Stadträtin der DSU damals. Wie kam das dazu? Kannst du mir dein damaliges Weltbild erklären und wie hat sich das so transformiert zu der Person, der du bist? Oder sind da trotzdem noch Werte da, die damals da waren? Weil DSU, dachte, als ich das als allererste Mal gelesen habe, das war, bevor ich dich das erste Mal auch fotografiert habe, dachte ich mir so, okay, das klingt irgendwie spannend, ist jetzt nicht so meine Partei unbedingt. Wie war das? Erzähl mal.
Wir müssen hier wirklich aber auch immer wieder, es wird gerne mit der DVU verwechselt, ne? Also diese Deutsche Soziale Union ist ja dieser Ableger, weil die CSU aus ihr Bayern-Gebäude ein geschlossener Kosmos ist und niemanden rangelassen hat und das auch natürlich für Sachsen nicht wollte. Und dann ist diese DSU halt entstanden. So, ich war nie in dieser Partei. Ich war für die im Stadtrat, hatte aber die Kontakte dorthin. Das ging auch übers Theater. Der damalige Pressechef, unter dem ich dann auch mal Theaterhefte und sowas gemacht habe, layoutet habe, der war in der DSU und ja, der Dunstkreis so ein bisschen, gab schon etliche, die sich so in diese Richtung auch getan haben. Wir waren zu zweit. Mein Mitstreiter im Stadtrat war DSU. Ich nicht. Ich war auch nicht zu denen in ihren Sitzungen eingeladen, nur wenn sie was wollten. Wir haben aber als DSU, auch das gab das erste Jugendparlament, die DSU hat unterstützt, die anderen kamen gar nicht aus der Soße. Links war damals für mich, also da war es ja noch PDS auch und solche Sachen, bis sie dann wieder sich, gar keine Option, das war ein fürchterlicher Haufen, auch im Stadtrat. Also CDU, das war eine ganz andere Mischung als heute. Ne? Man muss das.
Aber was hat dich daran so, also dass du dich für die aufstellen lässt?
Ich hatte etliche Leute da drin. Und das waren nicht die unsympathischsten. Ja. Also muss man sagen, da waren Leute dabei, die waren wirklich gut. Und die haben auch ein bisschen was bewegt.
Und wo sind die Leute heute?
Ja, teilweise in der AfD. Okay. Also einer, der Ulrich Lubber, der ist ja dann sogar in der letzten Periode mit hier eingezogen im Landtag, gehört aber zu diesen Zahmen, die heute die Hardliner ersetzen. Also die haben die schon so alle aufs Abschiebegleis geschoben. Wir haben auch das erste Bund Stadt Braun initiiert, weil mein Mitsitzer da, der hatte eine Band, der hat gesagt, los, lass uns machen, haben wir Muffins gebacken, die Fähnchen noch irgendwie auf dem Computer ausgedruckt und zusammengebaut. Ne? Viele, viele Sachen in der Richtung gemacht, Jugend unterstützt. Er war dann auch fair auf der Schiene behindert, Gleichberechtigung und so. Hat sich dann auch als Gleichstellungsbeauftragter beworben, hat aber nicht.
Wie würdest du damals die DSU einsortieren, dann rechts neben der CDU oder zwischen? Was gab es denn noch?
Also es war nichts anderes als die CDU. Im Gegenteil, wesentlich, es gab da auch schon Tendenzen, dass man gesagt hat, ja, sind die am Rechten, ich sag's, da bin ich raus. Wenn ihr die Slogans nennt, bin ich raus. Sag ich euch, wie es ist. Na? Also auch wenn der Strauß dann schon da rumgeblärt hat, es darf nichts, keine Partei, die rechter ist als die CSU geben. Also ich habe gesagt, das nicht, auf keinen Fall. Konservativ, ja, war ich ja selber verheiratet, drei Kinder mit einem Wessi, was überhaupt nicht funktioniert hat.
Ein West-Berliner? Oder?
West-Berliner, der hat mit nach Flauen gezogen. Ja. Also, ja.
Und wie kam dann der Bruch damit? Also du warst, wie lange warst du im Stadtrat? Also,
ich bin 2007 aus dem Stadtrat raus und habe mich auch nicht mehr aufstellen lassen.
Okay, und wann hast du angefangen? Also wie lange warst du im Stadtrat?
Von 2003 bis 2007.
Eine Wahlperiode sozusagen.
Eine Wahlperiode, aber die Leute, die damals waren, die grüßen heute noch. Ja. Und auch die heute noch drin sind und damals schon drin waren, weil es gibt so ein paar Dinosaurier. Also man grüßt sich, man redet miteinander und man hat keine Probleme. Die Probleme kamen auch von links, wo ich dann sage, Mensch, mäßigt euch mal ganz kleines bisschen. Irgendwo müssen wir gucken, dass wir irgendwo durchkommen. Und so ist es ja nun nicht gewesen. Ja, die ist rechts. Und das sind sowieso manchmal so Schubladen, die sind nicht so gut. Die stehen uns auch nicht so gut zu Gesicht.
Ja, das ist sowieso so ein Problem. Ne? Im Grunde müsste man viel mehr zusammenarbeiten untereinander, gerade unter den demokratischen Parteien, auch den linken demokratischen Parteien, die sich die ganze Zeit gefühlt nur anfeinden und sich nicht die Butter auf dem Brot gönnen, was mich übelst aufregt. Und wenn ich halt auch in keine Partei gehe, weil ich immer denke, ich kann das nicht. Dieses Klein-Klein und diese Ellenbogen raus, sobald es im Wahlkampf geht und irgendwelche Positionen und Posten, da werde ich wahnsinnig. Und ich habe echt viele Leute aus diesen Parteien fotografiert und da kriegst du halt einiges mit, was im Hintergrund abläuft und denke mir, oh nee, obwohl ich gerne Stadtrat von Leipzig wäre, hätte ich Bock drauf. So, ne? Fände ich irgendwie interessant, zumindest mal für 4 Jahre oder 5 Jahre, das mal probieren, aber nicht auf
jeden Fall. Es ist auch so eine Sache, die wir auch als Colorido überlegt haben, ja. als Initiative, ich glaube, sie können ja gerne machen. Ich meine Erfahrung aus diesen 5 Jahren ist, man bewegt dort nichts, wenn man keine Stimmenmehrheit hat.
Ja.
Man ist immer, fühlt sich immer abgekanzelt. Und was das Schlimmste war, wir hatten auch beide manchmal gute Ideen. Er hat den Antrag fertig geschrieben und dann hatten Anna eingereicht, die Fraktionsstärke hatten. Und die haben dann gesagt, das ist unserer.
Ja, ja.
Ne, sofort weggenommen. Und das ist so unkollegial auch alles, ne? Die Ideen kommen, irgendwann habe ich gesagt, von mir kriegst du jetzt keine Idee mehr. Wenn ich die Maisbieten verkaufen möchte, dann kann ich mich auf den Marktplatz stellen, mache ich nicht mehr. Ist einfach so. Im Verein war es jetzt eben voriges Jahr auch Thema. Ich habe gesagt, mach das, aber ich nicht. Ich bin auch jetzt so alt. Also ich will auch nicht. Mich hat nie eine Partei gefangen. Mich wird auch keine fangen, mich wird auch keine überzeugen. Und wenn ich das letzte Debakel so sehe oder auch das jetzige gerade, dieser Kampf um diesen Haushalt, wir haben das ja auch mitgespielt im toleranten Sachsen jetzt. Also ich war bei den Grünen dabei und ich war bei den Linken dabei und man ist manchmal eben auch zu sehr enttäuscht. Also es ist am besten, man beobachtet nur und guckt.
Jetzt sind wir, glaube ich, auch zeitlich genau da, wo ich gerade sein möchte. Es gab einen langen Zeitraum zwischen deiner Zeit im Stadtrat und deinem heutigen Engagement. Doch dann kam das Jahr 2014 und ein Erlebnis. Beschreib mal, was da genau passiert ist.
Naja, bis 7 habe ich das Studium beendet, dann habe ich den Kindergarten übernommen. Äußerst stressig, dieser Beruf als Kita-Leiterin, weil du nie zu dem kommst, was du eigentlich machen willst, weil du immer irgendwo helfen musst.
Ja. Und
diese Misere, die ist mir jetzt gerade wieder, ich war zu der letzten GEW in Dresden, zu der Versammlung, ich habe bis seit 2006, haben wir schon dieselben Sachen angeprangert, die jetzt 20 Jahre danach immer noch auf dem Tablett stehen. Puh. Und es war schon genauso schlimm. Es gab kein Geld, es gab nicht genügend Personal, der Schlüssel war zu hoch. Immer noch dasselbe. Na? Bildungsmäßig katastrophal. So, ich habe da ja dann ja auch innerhalb meiner Ehe so einiges, bis der Bruch dann auch kam. Ich habe aber auch beide Eltern an Krebs verloren, meine Mutter an Brustkrebs, mein Vater dann auch noch gepflegt. Bei meiner Mutter war ja mein Vater auch noch da, wir wohnten in einem Haus.
Okay. Mit den Kindern und
mit den Kindern und ja, es ist ein ziemlich großes Haus gewesen. Und dann habe ich wirklich, nachdem mein Vater dann gestorben war, das Haus verkauft, Ordnung gebracht, die zwei Großen waren raus, die waren auch schon zum Studium, brauchten aber auch noch Unterstützung. Das Haus hätte ich nicht halten können. Meine Kinder kommen nicht zurück. Mein großer Sohn ist am Tegernsee und meine zwei anderen sitzen in Dresden felsenfest. Also das lohnt sich gar nicht mehr, da irgendwas noch zu machen.
Ja.
Und hat man dann für mich sortiert. Und dann kam 2014 und meinen jetzigen Mann, also den Steffen, kannte ich eigentlich schon viel länger. Man kannte sich vom Sehen aus verschiedenen Veranstaltungen.
Naja, wie
was ja
in
doch immer wieder, wie es im Flausen ist. Die man aber auch besucht. Man gab eine Demo des dritten Weges. Ich bin dann noch so mit der Straßenbahn vorbeigefahren, denke, hä? Sieht aus wie Sternquell-Werbung. Und dann rief mein Kind an, ach, komm mal rüber mit zu der Demo und dann können wir ja zusammen nach Hause gehen. Also mein Jüngster war in der Demo beim Steffen, der die angemeldet hatte. Er sagt, eigentlich habe ich keine Lust auszusteigen, aber gut, wenn du sagst, machen wir das. Und dann drückte mir der Steffen auch so einen Zettel, da hatten die einen Täterspurenmahngang für den nächsten Tag. Und da habe ich gedacht, na gut, würde mich interessieren, weil geschichtlich interessiert. Ich habe seit 98 Geschichtsprojekte mit Schülern gemacht. Und die meisten Geschichtsprojekte drehten sich entweder um die NS-Zeit oder um die Wendezeit. Es hat keiner mal irgendwas mit den Vögten machen wollen. Ja, und dann war natürlich 14 diese große Demo mit den Nazis. Und da war für mich eigentlich so
vom dritten Weg.
Vom dritten Weg und vielen, vielen anderen. Das waren ja schon fast 1000 Leute, die da. Und wir standen auch sehr ungünstig. Die Bahnhofstraße geht ja steil nach oben. Wir standen ganz oben nach unten. Und die kamen vom oberen Bahnhof runter. Also schon. Und haben dann auch genau auf der Ecke dann ihre Zwischenkundgebung gehabt. Also wir hatten eine ganz ungünstige Ausgangsposition, obwohl wir auch viele waren. Diese Demo, die friedliche, wurde dann eigentlich aufgelöst, obwohl es ja weiterging in der Stadt. Also es waren ja dann, ne, es gab eine Sitzblockade. In der Sitzblockade saß Martin Dulichs Sohn und viele andere auch. Und das Schlimmste war, dass die Kirche aufgesperrt wurde, der Pfarrer Spitzner die Kirche aufgesperrt hat, weil die Leute auch alle mal auf Toilette mussten in der Blockade. Und die Polizei dort rein ist und die Leute rausgetrieben hat mit Schild und Helm und allem. Und da habe ich so für mich gedacht, das hat es im Osten noch nicht mal gegeben. Wir wussten, also, jetzt sehen wir nicht, ja, da sitzen Spitzel drin, aber niemals einer mit einer Uniform.
Und Kirche ist halt unantastbar eigentlich.
Und es ist ein Kirchenasyl ist eigentlich bis heute unantastbar. Und das ging gar nicht. Na, und eigentlich haben wir wirklich, also Steffen hat wirklich mit einem Fotografen zusammen, und er hatte ja auch Rechtsbeistand, das ganze Ding dort mit Dulich auch noch in der Waage gehalten. Weil die anderen haben ja sich schon entsolidarisiert gehabt, indem sie die Demo aufgelöst haben. Der Pfarrer Rummel, der kam dann, ja, wo ist denn mein Sohn? Habt ihr den Benjamin gesehen? Und da habe ich gesagt, ja, dein Benjamin sitzt da drüben. Um Gottes Willen. Und dann hat er das erstmal begriffen, was überhaupt noch so los war. Und die haben es aber ruhig gehalten, weil Steffen hat den Fotografen im Kindergarten auf der Feuertreppe postiert. Und der hat dann von oben fotografiert. Das haben die dann gesehen und da haben die aufgehört reinzuknüppeln. Es ist auch aus der ganzen Geschichte, sind nur 2 oder 3 belangt worden im Anschluss gerichtlich. Aber das ist auch Blätze, wenn ich ein Klo, wenn ich ein Dixi umschmeißen muss, was ein Baustellen-Dixi ist. Das, ja, da muss man dann einfach mal ein paar Stunden einstecken.
Was ist also in deinem Kopf da passiert, als du das gesehen hast? Also,
es war für mich nicht fassbar mehr. Ja. Wir standen da wirklich, neben mir, ich hatte einen Bekannte getroffen, der ist DJ, der hat auch gesagt, was passiert denn dort? Ich habe gesagt, keine Ahnung, die rammeln jetzt da rein. Und die haben ja wirklich die Stöcke hochgezogen und reingeschwattet. Und ich habe es auch das erste Mal so nah dran angesehen, dass man so auf Menschen einprügelt. Ohne, ne, also es ging ja hier drum, es war eine friedliche Sitzblockade. Und da lasse ich mich auch nicht mit zivilen Ungehorsam oder anderen Sachen. Und das hat sich für mich auch nochmal so eine Rückkopplung. Ich sage, warum lässt man diese jungen Menschen, und das geht mir eigentlich bis heute so auch, warum lässt man die nicht tun? Wir haben auch gemacht. Und uns hat man aber, ich hatte für mich das Gefühl, dass ich da mehr Freiheit genossen habe mit der großen Klappe. Wenn heute ein falscher Spruch, wirst du sofort kriminalisiert. Und das war dann, du hattest immer die Angst, dass was passieren kann, latent. Aber heute ist es gleich so, bumm, Terrorist. Und jetzt, wenn man, ob man da über Maya spricht oder auch Lina,
ja,
mir zu hardcore. Das ist so, was will ich denn? Was will ich eigentlich?
Daraus entstammt ja, beziehungsweise nicht daraus, aber da war ja dann irgendwas in dir geweckt, ja, oder? In dem Moment. Und dann hast du gesagt, okay, so kann es jetzt nicht weitergehen. Und ihr habt ja den Colorido e.V. gegründet. Und ihr habt ja auch im Plauen relativ starke rechtsextreme Strukturen mit einem dritten Weg und so weiter. War das irgendwie schon in der Entstehung so klar, wir wollen einen Gegenpunkt schaffen, oder war das erstmal so aus dem Gefühl heraus, wir müssen jetzt was machen, wir gründen jetzt diesen Colorido?
Naja, es gab ja schon Strukturen. Ja. Ne? Also es gab ja das Aktionsbündnis Vogtland gegen Rechts. Das ist aber auch da schon, also wo ich sage, diese haben sich schon vor mir zerstritten, als ich dann da reinkam. Also nicht zerstritten. Die CDU hat dann mit den Grünen zusammen, haben die gemeint, wir verlassen mal das Aktionsbündnis, weil dort sitzt ja auch die Antifa. Ja. Zu dem Zeitpunkt hatten wir in Plauen noch ein paar junge Leute, die sich Antifa auch nannten. Mit denen wollen wir da nicht sitzen. Und die haben dann den runden Tisch gegründet und das Aktionsbündnis bestand noch. Und das gab es ja schon wirklich, ich glaube, seit 2009 so in dem Dreh. Also wir hatten immer, nicht nur mit dem dritten Weg zu tun, immer irgendwelche Dinge, die sich bei uns so sesshaft
nicht. Eine Organisation kommt selten allein.
Genau. Und wir haben dann noch eine ganze Menge, also mit dem Aktionsbündnis auch gemacht, vieles zusammen gemacht. Und dann haben wir irgendwann, 17, haben wir gesagt, Mensch, wir müssen einen Verein gründen. Es ging ja dann auch mal, dass man dann mal Geld beantragen. Ja. Man musste immer, wir haben dann meistens über den VVN das Geld beantragt, weil die durften mal über Verein, ne? Also immer diese Strukturen genutzt, und es wird irgendwann nervig. Und sie haben gesagt, wir setzen jetzt einfach den Punkt und gründen diesen Verein und noch anders agieren zu können.
Wer ist wir?
Wir waren 7 Leute, zum Teil aus dem Aktionsbündnis und zum Teil auch neu.
Wie wurde da diese Gründung in Plauen aufgenommen? Also habt ihr irgendwie gleich, oh ja, wie toll, oder gleich harten Gegenwind bekommen, oder war das erstmal so?
Es wabberte erstmal. Also es war nicht leichter, ne? Aber als die gemerkt haben, was wir so vorhaben und machen, das hat schon nicht so gefallen, ne? Also wir hatten ja dann den Bürgermeister, der diesen Satz geprägt hat, wenn die Nazi-Aufmärsche waren ja dann zu ihren bestimmten Punkten. Also 1. Mai hat es ja immer gewechselt, entweder Zwickau, Saalfeld, Plauen, so in diesem Dreh. Also alle 2 Jahre waren wir immer dran. Zwischendurch gab es auch noch 1. September war immer so ein Datum, was sie sich gerne so rausgepickt haben, wo die also auch ihre Aufmärsche da gemacht haben. Und da hatten wir ja diesen Bürgermeister, der dann gesagt hat, liebe Plauener, bleibt zu Hause, macht Fenster zu, geht vorbei. Und da haben wir ja so richtig angefangen, dann auch.
Da kriege ich gleich Puls, wenn ich das so.
Ja, Kulturbürgermeister, der heute Oberbürgermeister ist, der sagt dann, ja, der dritte Weg, die machen doch eine gute Sozialarbeit. Ich sage, dort ist nicht einer Sozialarbeiter von denen. Also, wie können die eine gute Sozialarbeit machen? Ja, die machen ja Angebote für junge Leute. Aber ich dann denke, hä? War ja dann auch die Zeit, wo Gensch im Stadtrat saß.
Mhm. Genau. Ja, ihr protestiert ja nicht nur, ihr gestaltet ja auch aktiv mit eurem Verein und dem Colorido-Treff. Habt ihr eine richtige Werkstatt für die Demokratie in Plauen geschaffen. Darüber würde ich gerne mal mit dir reden. Wie kam es denn dann zu diesem Treff? Also ihr hattet ja wahrscheinlich nicht von Anfang an diese Vereinsräume. Wie hat sich das dann entwickelt?
Na, wir hatten dann 19 das Angebot, Räume zu bekommen von der WWG. Hatten dann damals aber auch, hatte die WWG auch noch einen tollen Chef. Heute haben sie einen, der ist sehr AfD-nah. Okay. Und wir haben auch schon eine satte Mieterhöhung gekriegt. Okay. Unter dem alten Chef ging vieles, aber der hat auch gleich zur Eröffnungsveranstaltung hat er gesagt, ich komme gerade von der Aufsichtsratssitzung, dort wurde ich hart angefeindet, warum ich euch die Räume gegeben habe. Der hat aber immer hinter uns gestanden und hat auch immer gespendet. Der Konrad hatte so diesen, ne, wir haben von der Miete immer noch was zurückbekommen wieder. Ja, das hat sich halt systematisch, baut sich das auf. Man lernt flexibel zu reagieren oder zu agieren. Und wir sind ja mehr oder weniger auch vom Reagieren weg, wenn nicht mehr jedes Stöckchen genommen. Ob wenn ich heute aber rückblickend sage, ich meine, den dritten Weg gibt es ja nicht mehr in Plauen. Die sind ins Umland gezogen, sind trotzdem noch da. Klar. Mittlerweile sind die noch viel schlauer. Die sind jetzt in der Freiwilligen Feuerwehr. Und also Gensch ist zum Beispiel in Goschnitz in der Freiwilligen Feuerwehr untergekommen und ist ein Netter, der mäht ja Rasen und ist toll. Der dritte Weg war für uns vor Corona handelbar. Mhm. Du wusstest, das ist dein Gegner.
Ja.
Und wir stehen und machen und klären auf.
Ja.
Heute, also dann mit Corona, als sie dann anfingen, auch zusammen zu laufen mit der AfD, mit den Freien Sachsen, das war ja auch Hochkonjunktur gehabt. Wir hatten ja auch einen, der sich von den Freien Sachsen als Bürgermeister gestellt hat, zwischendurch mit. Oder Oberbürgermeister, wo dann der dritte Weg den Wahlkampf für ihn weitergeführt hat, wo er krank war und nur Schnupfen hatte, also es ist abstruse Dinge, dann vermischte sich das ja so sehr. Und heute sage ich, die AfD, das ist nicht greifbar. Kommst, du hast erstens keine Handhabe, du musst neutral sein, du kriegst so viele Maulkörbe auferlegt. Für mich ist das ganz schwer fassbar, weil ich würde gerne, aber ich weiß nicht, ob ich, wie weit ich gehen kann.
Was willst du?
Das ist, also ich würde gerne viel, viel doller noch auftreten. Wir sind schon sehr böse. Also wir sind ganz böse Zungen. Also wenn ich mit meiner Social-Media-Frau, wenn wir unsere Texte ausarbeiten, also da bleibt kein
Ortreibnis.
Ne? Also das tun wir da schon. Und da würde ich aber gerne immer manchmal noch viel, viel mehr. Und man weiß nicht, wie weit, du kannst dann nichts anderes mehr machen. Du wirst ja beschnitten auf der ganzen Ebene.
Ne?
Du kannst auch der SPD, also das haben wir gemacht, der SPD haben wir gesagt, dass wir sie blöd finden, um es mal kurz auszudrücken. Mit den Grünen haben wir so einen Konsens gefunden. Mit Franziska Schubert kann man reden, mit Katja Mayer kann man reden. Gibt Leute, muss man sich halt suchen. Ne? Kassem sowieso, Kassem Dahersalé aus Dresden, der ja auch Plauner ist. Aber du kannst heute denen nichts mehr sagen, dann darfst du die CDU nicht angreifen, dann darfst du das nicht. Das ist alles so ein Riesenbrei geworden. Und das Schlimmste ist wirklich, dass eigentlich diese Hardcore-Nazis aus den 15, 16 schon Schilder getragen haben, Plauen bleibt deutsch und Asylflut stoppen. Und ganz krass, dass heute diese ganze Politik auch in Klingbeil da drauf springt und genau dieselbe
mittlerweile
etwas netter formuliert, aber es ist nichts anderes. Und das finde ich schlimm. Das ist richtig schlimm. Wo soll das hin?
Na, der ganze Diskurs hat sich seit gefühlt 2014, 15 halt extrem verschoben. Ne?
Ja, aber in den letzten 2 Jahren ganz, ganz extrem.
Ich würde fast sagen, seit Corona. Richtig krass. Ja. Also da war so es gab 2 Startpunkte. Einmal so 2014, 15. Gerade auch mit Pegida, Legida und dann aber auch mit dem syrischen Geflüchteten. So, das war ja alles in 2015 so. Und dann halt mit Corona nochmal 5 Jahre später. Und ich glaube, das ist halt eine super explosive Mischung, wo du gerade in Sachsen halt auch viele Leute nicht mehr zurückgewinnst. Also, und das ist halt, ich stelle halt immer die Frage, wie schaffen wir das, ein AfD-Wähler dazu, ich sage Extra-Wähler, heißt meistens Männer sind, also auch nicht immer, aber trotzdem. Und wie kriegt man die zurück? Hast du eine Idee? Wie kriegt man jemanden überzeugt, dass er halt nicht mehr die AfD wählt, sondern meinetwegen CDU, sowas?
Überzeugt?
Aber wie schafft man Begegnung?
Es ist schwer. Man hat 2015 die Bevölkerung allein gelassen, auch mit Hilfen und mit allem. Wir haben das ja auch miterlebt. Da gab es den Verein Integration statt Isolation in Blau. Oh ja. Und man hat mit Beginn des Ukraine-Kriegs die Menschen wieder alleine gelassen. Ich habe immer gedacht, jetzt müssten die doch gelernt haben. Und wir haben ja quasi aus der Ukraine-Hilfe dann diesen Laden noch dazu aufgemacht. Also wir sind ja am Anfang mit 440-Turnern, da hatten wir eine Hocke von der direkten Linie, durften das auch nicht fotografieren, wo das umgeladen wurde an der polnischen Grenze. Sind aber vom Verein 2 Mann mitgefahren und haben das Ganze auch ein bisschen dokumentiert. Und daraus, dann kamen ja die Ersten. Dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir nicht mehr dann über, jetzt machen wir hier was. Ja. Und dann hat man den ersten Laden, dort hat man uns 2 Scheiben auch eingeschmissen. Ja. Und dann sind wir eben nochmal umgezogen, weil da war der gute WBGler auch noch. Mhm. Die Möbelbörse hat aufgehört, aber auch mehr oder weniger Personalmangel, Überalterung. Und dann gesagt, wollt ihr jetzt unsere Möbelbörse übernehmen? Ich weiß nicht, wir würden es nicht als Möbelbörse weiterführen, sondern das breiter machen können, auch Möbel, aber auch eben die ganzen anderen Dinge, die wir haben. Und das läuft bis heute. Wir hatten jetzt wieder 2 Tage auf. Wir haben mittwochs von 10 bis 14 Uhr und donnerstags von 17 bis 19. Und an beiden Tagen je ungefähr 60 bis 70 Leute, die dort durchlaufen. Manche nehmen das auch. Da ist eine Omi gestern wieder da gewesen. Die war die ganzen 2 Stunden, die immer im Kreis, so mal da geguckt, da hat er zum Schluss ihre Tasche. Aber für die ist es, dann schnattert sie mal ein bisschen. Ne? Also für die ist es wie so ein Erlebnispark, was finde ich.
Sind das halt die Räume, die ich auch gesehen habe? Wo
die Ausstellung war. Und jetzt ist es aber noch oben auf der Ecke da war die Wohnungsbörse, also ja, die Möbelbörse von der Wohnungsbaugesellschaft oder besser gesagt deren Ableger, die haben ja so eine Tochtergesellschaft gehabt und das haben wir als Laden übernommen. Und dort gibt es alles von Spielzeug, Bücher, CDs ja auch noch und die werden auch genommen, bis hin zu von ganzen Kinder, Damen, Herren, Garderobe, Kleinelektrogeräte, Geschirr, Bettwäsche, also alles und die Spendenbereitschaft ist groß. Die Bedürftigkeit ist groß und in dem Laden hatten wir einen Aussteiger eine ganze Weile. Der hat auch immer brav seine langen Hosen angezogen, weil der hatte noch so diverse Dinge auf dem Boden. Und der hat sich aber ganz gut eingefügt.
Aussteiger aus der rechten Szene?
Aus dem dritten Weg, ja.
Okay.
Der kam aus Bayern, der kam aus dem Knast, haben wir den gekriegt. Da hieß es, Staatsanwaltschaft Weiden, würdet ihr den nehmen? Der muss 500 Stunden machen. Ich habe gesagt, wir können jetzt nur probieren. Ich wehre mich jetzt nicht dagegen. Ich will es vielleicht auch mal hören. Vielleicht brauche ich auch mal diese direkte Konfrontation, um manche Dinge noch besser einordnen zu können.
Und wie war das?
Der ist ja noch. Der hat sich Mühe gegeben, weil wir haben von Anfang an gesagt, hier sind Flüchtlinge, die arbeiten mit dir. Ja. Kannst du das überhaupt? Ja, ich probiere das. Hat sich auch immer zurückgehalten. Ne? So kann man da nichts sagen. Also in seiner ganzen Arbeit, er hat sein Ding gemacht. Was die nicht mehr können, die sind jahrelang nicht dran gewöhnt zu arbeiten. Und die werden auch, das ist ein großer, kräftiger Kerl, ich glaube, jetzt wird er 40, der muss noch ein paar Jahre. Die sind gar nicht von ihrer Konzentration her, ist das ganz schwer gewesen.
Aber es hat sich was in seiner Einstellung da geändert, während er die Sozialstunden dafür geleistet hat?
Der war ruhig und hat nie ein Wort gehört. Also der hat nicht. Aber bei uns ist das eh anders. Und ich spreche es jedem ab, der es nicht probiert. Bei uns sind Syrien, Afghanistan, Ukraine, Deutsche, Jetzt habe ich zwei Frauen, ich glaube, sie wählen auch AfD, sind zwei Rentnerinnen, die helfen immer mal mit. Aber sie machen und sie merken auch, also der Umgang ist bei uns, da gibt es genau mal ein hartes Wort, wenn einer so das nicht macht oder Blödsinn baut gerade, ne? Zu dem wie zu dem. Ja. Also da wird kein Unterschied gemacht. Und das ist das dieses Zusammenleben. Und das, da gibt sich keiner Mühe. Und in so einem Laden funktioniert das aber.
Ja, ich glaube, genau das ist halt der Punkt. Du musst halt Begegnung schaffen, damit
ja,
du was veränderst.
Du musst diese Begegnung schaffen. Und daran hängt es gerade. Wir machen das nämlich momentan. Die Förderung gibt es nicht mehr durch dieses blöde Haushaltsgedöns. Weiß nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Mal schauen. Momentan alles in Ehrenamt und auf Spendenbasis. Und
das geht halt
große
ewig.
Preise voriges Jahr mit der Theodor Heuss-Medaille oder dann bei ThyssenTech halt die German Dream Award. Ja. War die Spenden, haben wir sehr viel Spenden gekriegt und können es erstmal halten, wenigstens die Mieten.
Das ist schon mal gut. Also erstmal Glück und dass ich diese Preise gewonnen habe, weil das ist wichtig und auch richtig. Auch diese Öffentlichkeit dann danach, die brauchst. Gibt es in dem Vereinsleben, das du bisher geführt hast, irgendeinen Moment, wo du sagst, okay, dafür lohnt sich das, dass ich das mal...
Ja, wir haben 8 neue Mitglieder. Also es spricht sich schon rum, dass wir nicht die Bösen sind. Auch wenn unser Kulturbürgermeister eine mündliche Anweisung an alle städtischen Einrichtungen gegeben hat, nicht mit Colorido zu arbeiten. Okay. Aber die gibt es eben nur mündlich, aber man kriegt es trotzdem erzählt. Es gibt ja auch welche, die das gar nicht verstehen und die auch dann Spenden bringen und sagen, sagt mal, was will der denn überhaupt? Ne? Aber ja, und das sind so die Punkte, dass einer zur Tür reinkommt, den wir natürlich auch erst briefen mussten, der unsere ganze Internetseite jetzt umgebaut hat und gesagt hat, ich mach's euch mal ein bisschen einfacher. Ist der mit der ITlerin zusammen, ne, die Social-Media-Beiträge gemacht, mit Kathleen zusammen, das Ganze umstrukturiert, neu gemacht. Viel einfacher jetzt. Ne? Also solche Dinge. Dass Leute eben wirklich, wir wollen helfen, wir wollen was mitmachen. Was können wir machen? Die eine ist so ein bisschen auf der erinnerungspolitischen Arbeit. Die hat in Falkenstein schon Stolpersteine verlegt. Und die macht auch einen Blauen mit. Ne? Also das sind so, und die Leute brauchst du, die wollen. Und das waren jetzt 8 auf einen Schlag. Und das war
das stimmt.
So viel, wo du dann zwischendurch zweifelst und sagst, boah, wofür eigentlich, ne? Wenn du nur Steine kriegst, nur immer wieder Bretter vor den Kopf.
Na, dann sind dann, Leute da und die geben dir frischen Wind, frische Energie und alles Mögliche. Ja.
Und auch das Zusammenarbeiten ist schön. Ja. Wir arbeiten Hand in Hand. Es gibt in dieser ganzen Zeit der Öffnung, und da musst du rennen teilweise. Da ist eine Annahme, da ist Ware rauszuschaffen. Dann muss Fragen beantworten. Ich bin froh, dass ich die Ukrainerin habe, die fängt ihre ganzen Ukrainer ein. Mhm. Dann haben wir einen Venezolaner, der spricht 5 Sprachen, der kann von Arabisch bis. Ne, der fängt das alles ab. Du musst dort aufeinander Verlass haben, alle zusammen. Und das funktioniert gut. In den 3-4 Stunden oder auch manchmal müssen wir uns da vorher treffen, wenn sie uns mit Ware wirklich mal zugeschüttet haben. Oder im Anschluss gehen, wir haben ja dann mittwochs das Begegnungscafé. Da sitzen mitunter 11 Nationen am Tisch. Und wenn ich an die Anfangszeiten von diesem Begegnungscafé denke, da flogen die Handys noch rüber und nimmer. Jetzt geht es schon in einem guten, verständlichen Deutsch. Wenn es mal gar nicht mehr, dann holen sie auch noch ihr Handy raus, aber äußerst selten. Schön. Und da kommen neue Leute dazu, die das auch genießen schon. Dann in dem Begegnungscafé, die Ukrainer sind flott, die wollen sich treffen, die wollen was machen. Und da gibt es halt eine, die macht so eine Therapie, darf sie es nicht nennen, aber Erfahrungsaustausch, Lebenswelten, wenigstens die Geschichten kommen mal raus, die werden erzählt. Dann Poesie, die machen so einen Lesekreis. Dann haben wir eine Gruppe, die machen Tango, das ist so Venezuela, Kolumbien, die Ecke angesiedelt. Der Unterschied, also der Raum ist eigentlich jetzt fast immer gebucht.
Das ist mega schön und umso schlimmer ist, dass er halt keine Förderung bekommt.
Ja.
Also das geht halt nur unsere Tate, wenn es läuft und dann man auch sieht, dass sich was verändert und dass das nicht gefördert wird, ist halt krass.
Nee, du kannst das verändern. Du kannst es wirklich verändern. Ja. Und es wird immer und überall mal, und das ist so das, wo ich dann sage, mit den Linken, wo die dann so feinfühlig werden. Es gibt unter Deutschen Spannungen und es gibt natürlich auch, wo Menschen zusammenarbeiten, braucht es auch mal. Und das muss man überwinden, da muss man den Ton wiederfinden und die Zusammenarbeit wiederfinden und dann ist es alles easy.
Dein Engagement hat dir ja aber auch nicht nur positive Seiten eingebracht. Ich habe gelesen, es war mir gar nicht bewusst, dass du auch deinen Job verloren hast, weil Eltern mit AfD-Nähe Druck gemacht haben. Kannst du mich da das nochmal erzählen? Weil das finde ich schon krass, weil ich kenne es immer nur von der anderen Seite, dass halt AfD-Leute ihren Job verlieren, weil sie halt irgendwie in der Partei sind und da verschiedene Sachen machen, aber dass jemand einen demokratischen Verein findet und deswegen wahrscheinlich auch wegen Kommentaren auf Social Media und so, dann rausfliegt,
Da waren wir noch gar nicht so aktiv auf Social Media, wie wir es jetzt sind. Also jetzt würde ich wahrscheinlich gar keinen mehr kriegen. Ich war 10 Jahre Kita-Leitung, dort aber auch schon mit den Hortkindern oft viele Geschichtsprojekte und solche Sachen gemacht. Auch kleine Demo, ABC der Demokratie, also da gab es nie Probleme. Die Eltern fanden es gut, obwohl ich 5 Jahre in einem städtischen Kindergarten, in einem großen und 5 Jahre auf dem Land, da hat es aber keinen Unterschied gegeben, außer dass in dem ländlichen Kindergarten meine Katze Adolf hieß, von dem Kind, der mir das ganz stolz erzählt hat. Ja, ist auch da schon, ne? Und das muss man, da reden wir so um 2015, 16 auch rum, ne? Und dann habe ich den Schritt gemacht, weil das Angebot einer Privatschule war da, 5 Jahre in den Quereinstieg als Lehrer zu gehen.
Das wurde ja gesucht, also wird
ja. Und das habe ich auch wahrgenommen, weil das ja eigentlich mal meine Intention von ganz früher war. Und das war auch gut so. Ich habe dort gegeben, am Anfang eigentlich für Deutsch, weil ich habe diese Deutsch-Spezialausbildung ja gehabt in Berlin. Also ich bin ja dieses Design, ist ja bei mir mehr auf Textgestaltung gelegt. Ja. Deshalb durfte ich das war anerkannt. Und dann habe ich Gemeinschaftskunde gegeben. Und dann kam aber noch Wirtschaftstechnik, Hauswirtschaft dazu, weil sie nämlich niemanden hatten, der die Maschinen bedient hat mehr. Also auch diese Lehrer gab es nicht mehr. Da hatte ich wirklich einen großen Fächerkorner, also und auch alle Klassen. Mhm. War schon heftig. Und natürlich Gemeinschaftskunde allein, ohne einen zweiten. Ich habe mich viel mit der Geschichtslehrerin abgestimmt.
Welches Jahr war das?
Moment. 16 bis, ja.
16 und dann 5 Jahre?
Oder dann 5 Jahre, ja. Okay. Dann kam es genau in die Corona-Zeit rein, so ein bisschen.
Okay, also Colorido war auch schon gegründet.
Ja, ja, es gab Colorido. Wir sind aber auch an die Schule gekommen, aber noch über den VVN, noch nicht mal über Colorido, später dann Colorido, weil es an der Schule ein Problem gab. Mein Jüngster hat dort seine 2 Jahre Schule, seinen 10-Klassen-Abschluss gemacht, weil er ist vom Gymnasium runter und ist an die Schule gegangen. Und in seiner Klasse war Heil Hitler früh morgens im Kanon, ne? Und dann gab es ein Buchprojekt und der Lektor, der das Lektorat gelesen hat, der hat gesagt, ihr habt ja ein Problem, ihr müsst was machen. Und dann kamen die Elternvertreter auf uns zu, also auf den VVN, habt ihr nicht. Und da hatten wir noch, da gab es den Justin Sonder noch. Und über Bundeszentrale hatten wir dann noch eine Zeitzeugin. Und dann haben wir da erstmal so eine Woche gemacht und so langsam hat sich das dann angebahnt. Und daraufhin hieß es dann, könntest du nicht dir vorstellen, wir haben keinen Gemeinschaftskundelehrer und Deutsch fehlt uns auch gerade. Und ich dachte, okay, habe mir lange überlegt und dann habe ich das gemacht. Und ich habe es geschafft, diese Schule innerhalb kürzester Zeit zu einer SOR, also Schule ohne Rassismus, zu machen. Wir hatten 96% Zustimmung und sogar knapp 90% Zustimmung der Eltern, weil wir haben diesen Weg, also die Direktorin wollte das, dass wir auch, dann gerade der Großelternabend an, dass wir die Eltern mit ins Boot holen. Ist nicht notwendig, aber können wir machen. Und da gab es diese Zustimmung. Es war ein ganz kleines Fenster.
Welches Jahr war das?
Da müsste ich jetzt nachgucken, wann wir SOR geworden sind. Ich glaube, 17 muss das gewesen sein, so in dem Dreh. Ja, für 18 sogar, 18. Ganz kleines Fenster. Da war das noch nicht so ausgeprägt. Obwohl, diese Schule war es eine, man muss sagen, es ist eine private, eine freie Schule. Also die Saxonia International Schools. Naja, da ist nicht viel von international. In Elsterberg, in einem Nest, wo man es dann später, nach Corona, hat man das ganze Schild außen, dieses, ne, Schule ohne Rassismus, mit schönen Dritter Weg-Aufkleber zugeklebt. Das ist einmalig passiert. Das hat es noch nirgendwo anders gegeben. Das hat dann Nachahmer gefunden, logisch. Aber Elsterberg war die erste Schule, die richtig zugeballert wurde vom Dritten Weg.
Und dann kam der Vater und meinte, was ist dann passiert?
Habe ich das systematisch weiter. Und das erste Dilemma gab es zu DDR. Das haben wir ausgelagert. Du hast in Geschichte nur 2 Stunden, um über die DDR-Geschichte zu sprechen. Und die Geschichtslehrerin hat gesagt, du bist doch fit. Kannst du das ein bisschen in Gemeinschaftskunde mit rüberbringen? Und wir sprechen uns ab. Haben wir gemacht, natürlich. Und da hat sich der erste Vater beschwert, ich dürfe nicht sagen, dass die DDR ein Unrechtsstaat ist. Und da habe ich gesagt, das darf ich sehr wohl. Dann habe ich das Lehrbuch hingelegt, habe gesagt, gucken Sie mal, was hier steht. Lehrbücher interessieren ihn nicht. Also da wusstest du schon, in welche Richtung das geht. Das ist ja eh nur Staatstreues und bla bla, ne? So dieses allgemeine Gewäsch. Das war das Erste. Ich wusste auch nicht zu dem damaligen Zeitpunkt, dass er der Chef ist von dem armierten Schützenverein. Ich wusste auch nicht, was armierte Schützenvereine sind. Das ist aus diesen NVA-Schulen, also aus diesen Offiziershochschulen entstanden, und Blauen hatte ja eine. Und die durften dann haben ihre Waffen ja auch zu Hause, armierte Schützenvereine. Also das sind schon noch welche, die aus dieser Zeit übergeschwappt sind. So, das war so das erste Vergehen. Und dann
war das immer der gleiche Vater?
Ja, der war halt Elternsprecher.
Ah, okay.
Ja, ja. Und der hat sich dann noch 2, 3 andere Elternsprecher dazugeholt und dann haben die nur noch geschossen. Die haben alles auseinandergenommen. Also du hast dich dann manchmal im Unterricht getraut, gar nicht mehr so richtig getraut, was sage ich noch, was sage ich nicht. Und die Kinder haben ja dann, also die Kinder waren in der Bredouille. Die haben tagsüber super mit mir diskutiert und wir haben gut diskutiert. Und das haben auch viele hinterher nochmal bestätigt, wenn ich heute Schüler noch treffe. Die sagen, wir haben wenigstens ein bisschen was mitgekriegt.
Ja.
Aber die kamen zu Hause in Konflikt. Die eine hat das mal auch auf den Punkt. Die hat gesagt, was Sie sagen, das ist für mich so einleuchtend. Aber wenn ich das meinem Vater sage, haben wir nur Crash abends zu Hause. Also sage ich gar nichts mehr. Na, also das ist so.
Und sind richtige Gräben durch Familien dann durch.
Ja, ja. Die kamen mit der Einstellung, ne? Ich habe denen auch viele Sachen gezeigt. Wir haben uns die Genehmigung dann geholt, dass wir das auch machen konnten. Monitor, plus minus. Wenn es Beiträge gab, wo ich sagte, das solltet ihr wissen, auch zu anderen Sachen. Ja. Weil die guckten zu Hause nicht. Dann kam das Nächste. Dieses Fernsehen wollen wir nicht mehr. In Deutschunterricht hatte ich eine Presseschau, weil meine Klasse, wo ich auch Klassenlehrer war, extrem schlecht gelesen. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen Zeit, gab es immer so auf der freien Presse mal lange Zeit hinten so eine Kinderseite. Die habe ich regelmäßig mir dann geben lassen von der freien Presse. Mhm. Solche Zeitungen wollen sie auch nicht mehr. Also es kam so peu à peu und so hat sich das aufgeschaukelt. Mit der Klasse 5 habe ich gelesen, Hannas Koffer. Die Kinder haben das gefressen, diese ganze Geschichte um dieses, also um Theresienstadt und wie diese Familie dorthin kam. Die haben mitgelitten, mitgefühlt, die haben das gespiegelt. Die haben nämlich Vorträge im Anschluss machen müssen und haben das super gemacht. Manche haben den ganzen Koffer nachgebaut, was die in ihrem Koffer mitgenommen hat. Also extrem tolle Sachen. Diese Bücher wünschen wir nicht mehr. Man kann doch was Schönes lesen, dann kommt Gregs Tagebuch. Also das nicht mit mir. Man kann die zu Hause lesen, das ist gut, dass es lesen, dass sie überhaupt lesen noch, aber mit Gregs Tagebuch muss ich in dem Deutschunterricht nicht anfangen.
Und wann ist es eskaliert, dann zu Corona-Zeit?
Oder? So kurz davor, also das war so, ja, ja.
Und dann
hat sie direkt gefordert, die muss weg. Und dieser Verein, wir haben uns da erkundigt und haben natürlich auch in Blauen bei der CDU verschiedentlich nachgefragt und waren auch, ja, die sind auch in Blauen ganz schrecklich und die muss weg. Und da wollte er mich versetzen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich hätte einen Fortweg gehabt, der war extrem. Und ja, und dann haben wir uns wir haben uns ungefähr 5 Jahre vor Gericht getroffen. Hat sich leider dann weggeschleppt, auch noch durch Corona. Ja, das hat sich gelöst. Also sie mussten bezahlen. Das ging nicht so, wie sie sich das dachten. Aber es war schon von der Anspannung her. Aber mich hat es ja dann zwischendurch auch wirklich aus dem Rennen genommen. Ich hatte dann Brustkrebs. Hab das aber auch alles gut überstanden und hab mir auch diese Auszeit, dass man dann mal 2 Jahre einfach krank ist, jetzt in den letzten, hab mir das genommen und nutze auch jetzt, dass ich meinen Rentenantrag gestellt habe, dass ich in die Rente jetzt gehen kann, dann kann ich immer noch im Verein was machen und tun.
Aber prinzipiell ist ja eigentlich dann ja auch, ne, das war ja dann auf Arbeit eine Bedrohung, so weil es ja dein Arbeitsleben bedroht hat. Dann, ich denke, durch Colorido und durch dein Engagement kriegst du auch noch Bedrohungsszenarien. Lässt du das noch an dich ran oder ist es nicht so wie so eine dicke Wand? Oder ab wann lässt du das an dich ran oder ab wann nicht?
Was mich nicht stört, ist Social Media. Ja, weil da habe ich so dieses Bild, wo ich sage, die sitzen jetzt vor Frust auf ihrem Sofa, sollen sich mal einen Tatort angucken, würde vielleicht helfen. Weil Fernsehen einschalten, statt da ihren Fuß drunter zu schreiben. Das stört mich gar nicht. Manches schon. Manchmal auch, wenn es von Gleichgesinnten kommt, weil das gibt es auch. Ja. Dieser Kampf ums Geld macht natürlich, hetzt auch Gleichgesinnte aufeinander. Das stört mich extrem. Eine Morddrohung, die stört einen schon. Vor allem, wenn einem dann der AAA auch nicht wirklich hilft, sondern mit mit Zetteln zupflastert, muss ich mal so sagen. Ich habe mehr Hilfe dann bei Hate Aid bekommen. Die sind, mit denen haben wir auch heute dann jetzt den besseren Kontakt, wenn wir auch Social Media Sachen wegschicken, ist das relevant oder nicht. Aber da fühlte ich mich auch aus unserem Spektrum her nicht aufgehoben. Wir haben das unter uns geklärt. Wir hatten einen, der hat die rohen Herzen im Briefkasten gehabt. Du musst ja dann auch deinen Mitstreitern, das ist, das betrifft ja nicht nur mich,
klar, als Person, fein, ja,
oder uns als Familie. Ja. Auch meine zwei Jungs in Dresden, beide in, na, der eine in der Fiatelle, der andere in der Banda Kommunale, ja, der Felix in der Banda, der, na, du fängst da auch noch mit auf, wenn da irgendwas ist. Das ist ja so, dass das, wenn du politisch aktiv bist, musst du es wissen, dass es so ist. Es lässt einen nicht immer kalt und es sind auch die Stunden da, wo man sagt, ich will nicht mehr, ich mache nicht mehr weiter, keinen Schlag mehr, gar nicht mehr. Nächsten Tag früh sieht es dann wieder besser aus.
Ja, was lässt sich dann weiter?
Da dauert es auch 3-4 Tage. Ja,
was lässt sich dann weitermachen? Also dann ist es dann eher der, oh, ich kann die Leute nicht hängen lassen oder nee, wir machen was Gutes und das verpufft nicht. Weil, also ich habe oft das Gefühl, dass meine Arbeit, die ich mache, im kleinen Maß irgendwie verpufft. So, ne, ich mache Fotos und mache jetzt einen Podcast. Okay, aber was ist das schon? So, ne? Und denke mir so, aber die Geschichten müssen erzählt werden. Ich finde das super wertvoll, jetzt mit dir hier zu sitzen und einfach zu hören, was du erlebt hast. Und das wird halt immer, vielleicht mal in einem kleinen Interview, das wird dem nicht gerecht. Deswegen nehmen wir uns die Zeit und reden jetzt schon über eine Stunde einfach darüber, was du erlebt hast. Und das gibt, glaube ich, auch den Einblick vielmehr in so einen Aktivisten rein. Oder?
Ja, na, also du hast diese Auf und Abs persönlich sicher auch. Na? Und du musst gucken, dass du dir Ausgleiche schaffst. Ja. Also Steffen und ich, wir gehen gerne mal ins Theater, dann ist auch da wirklich weg oder verbringen Zeit. Wir haben zusammen ja in dieser Patchwork-Familie 7 Kinder und 8 Enkel bisher, da ist noch Luft nach oben.
Das ist ein Actionbericht.
Auch letztens, hier war eine Anfrage dann von der Bundeszentrale und da habe ich gesagt, ich fahre nicht, ich habe meine Enkeltochter aus Bayern da. Ja. Und dann hat Steffen gesagt, na gut, das kann man nicht machen, dann fahre ich halt mal. Ich sage, fährst du, nimm da jemand anders noch mit, wer aus dem Verein noch will. Da wo ich dann sage, also wenn, dann gibt es auch Priorität, wo ich sage, nö, jetzt nicht. Mhm. Oder auch, ich gehe regelmäßig mit meinem mittleren Sohn, mit den Enkeln, wir gehen immer eine Woche Skifahren im Winter. Und da geht auch nichts, da nehme ich auch nichts mit. Na. Also solche Auszeiten muss man sich dann, Steffen hat halt die Firma, der ist ja selbstständig, der hat dann muss dann auch abschalten. Ja. Und viele andere bei uns auch. Es hat jeder sucht sich so seins, ne? Was er machen kann. Was prekär war, voriges Jahr waren wir ja beide angestellt. Also wir hatten, also Steffen nicht, ich hatte einen Stefan, der Name ist bei uns irgendwie. Wir haben etliche Steffens und Stefans im Verein. Und Stefan war ja mit mir angestellt. Und Stefan ist Mitte 30. Und da hatte ich echt Angst, was wird aus ihm nach dem Verein. Weil er ist auch einer, der ist mit in die Front gegangen, ne? Und er hatte auch dann, der hatte auch die rohen Herzen im Briefkasten, also schon jahrelang auch unter Antifa aktiv und da und im Schuldenberg, im Blauen. Und da hat aber zum Glück, hat ihn dann der Sachsendruck aufgefangen. Der Chef vom Sachsendruck ist ja ein Berliner und dementsprechend weltoffen. Und hat gesagt, pass auf, du bist zwar ortfremd, aber ich brauche in der Personalabteilung jemanden, du musst dich halt einfetzen, einarbeiten, du musst Leistung zeigen und bringen. Weil es werden dich auch in meinem Betrieb andere beobachten, was du machst. Und das hat er bis jetzt, macht er das ganz gut, fitzt sich da durch. Und ich bin froh, dass er dort einen Job hat. Wir haben andere gehabt, die haben aufgehört. Denen wurde nahegelegt, im Finanzamt angefangen, eine Ausbildung zu machen, nahegelegt, die politische Arbeit einzuschränken. Die hatten neben dem erweiterten Führungszeugnis noch einen Zettel, was er alles an Demos schon angestellt hat. So gefragt, wie weit er das noch.
Krass.
Ja, also das ist schon, da hatte ich dann echt gedacht, Mensch, was geht da Stefan in der kleinen Blase.
Es geht ja richtig tief dann.
Ja, ja, das geht in solche Sachen. Also du musst dir, deshalb stehen ja immer so ein paar Alte bei Colorido von dran. Mhm. Also meistens ja sowieso Steffen und ich, aber auch unsere Heidi, die bei Verdi ja auch noch eine Frontrolle hat. Oder auch der Alex Müller, der ist halt Rentner in Richtung DDR-Vergangenheit, er saß ja zweimal in Torgau. Ja, der nimmt auch kein Blatt vor den Mund mehr, dem ist das auch relativ wurscht, obwohl der jetzt eine Aberkennung seiner Rente hatte. Ne? Den haben sie also auch geärgert. Okay, es ist passiert, Steffen hatte eine Tiefenprüfung. Es passieren immer mal Dinge, wo du schon drüber nachdenkst und denkst, ne,
was hat das jetzt was zu tun? Ja, das
was hat das, ne?
Wenn du jetzt den Verein so betrachtest und in den nächsten 10, 20 Jahren betrachtest, was hast du ein Ziel, wo du sagst, oh, das wäre mega, das zu erreichen?
Mega zu erreichen wäre, dass wir wenigstens 2 Koordinatoren hätten. Das kann man gut schaffen.
Ja.
Ne? Dass 2 organisieren, koordinieren.
Und auch irgendwie...
Wenigstens. Na, das.
Was ist für dich so das...
Und die Miete gedeckelt ist, dass es weitergeht.
Klar, genau, dass es weitergeht. Ich glaube, das ist immer
dass so... Dass es weitergeht, also nicht abbrechen.
Und was würdest du, wenn ich dir jetzt 1 Million Euro geben würde, was würdest du machen damit? Wenn du den in den Verein steckst.
Ein Haus kaufen.
Für Colorido-Haus? Oder?
Ja. Wir haben ja echt überlegt, als der dritte Weg ausgezogen ist. Wir haben ja dann, ich habe ja den Film mit 3 Frauen gegen Rechtsextremismus. Das ist da die Nele aus Schwerte, die Karin Larisch aus Güstrow und ich. Und da ist doch bei dem Dreh in Plauen das passiert, dass aus dem dritten Weg-Haus so ein Schild rauskam: Nazis raus aus der P130. Ja. Und wir dann und die vom ZDF. Alle da standen, was ist das jetzt? Und dann sind wir ja mit der Rosemarie Hübner ins Gespräch gekommen. Und am Anfang ist sie ja noch aus der Tür getreten, ich bin deutsch und rechts. Ne? Also es war so ihr Satz. Ich dann dachte, na gut, okay, dann bin ich halt links. Wow. Links von dir. Und es war aber so, dass wir die Rosi eingeladen haben. Wir hatten kurz drauf eine Vorstellung einer Masterarbeit von einer Studentin, die wir betreut haben, wo wir Interviews mitgegeben haben. Und die hat halt im Verein ihre Masterarbeit vorgestellt und da haben wir gesagt, pass auf, wir laden die Rosi mit dazu ein. Oh ja, spannend. Und das war wirklich spannend. Das war, glaube ich, unser spannendster Vortrag, den wir jemals hatten. Okay. Der ging von abends um 7 bis nachts um 2. Und alle diskutierten kreuz und quer. Und sie hat auch wirklich die Aufklärung und hat auch der Studentin gesagt, ja, hast du super recherchiert. Dass du das weißt oder dass ihr das rausgekriegt habt, das wissen die auch nicht. Aber hier und die und da mit der PR-Gruppe, da hast du euch aufs Glatteis geführt. Ne? Und solche, ja. Ich würde gerne wollen, dass wir ein Haus kaufen. Und da haben wir eben überlegt, als
dieses Haus dann in die Mode
dieses Haus zu kaufen. Es ist, glaube ich, auch immer noch nicht verkauft. Mhm. Wir waren da auch schon mal mit Compact im Gespräch, haben es aber nicht favorisiert. Also es liegt jetzt an uns, an jemand anderem. Ne? Vielleicht würde man das Geld zusammenbringen. Was sie dafür haben wollen, ist nicht gerechtfertigt. Der Steffen war inzwischen übrigens als Bausachverständiger, der ist ja auch Holzschutzgutachter, schon mehrfach im Haus und hat aber gesagt, das ist kritisch, es kann ein Schwamm drin sein.
Okay.
Na, hat auch wirklich Angst gehabt, als wenn die Tür unten klappte, da kam aber nur ihr Mann, da kommt jetzt so jemand von denen um die Ecke. Na, also war schon... Also das wäre lustig, wenn das dann...
Also wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte.
Ja, ist auch keine schlechte Lage. Ja, ja. Also von der Sache her.
Und um jetzt langsam zum Schluss zu kommen, habe ich noch 2 Fragen. Erstes, was gibt dir noch persönlich Hoffnung? Hast du noch Hoffnung?
Naja, da kann man den blöden Spruch bringen, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, aber ich glaube, ich werde nicht still sein können.
Ja. Das ist in dir drin. Also das merke ich ja. Du sprudelst so raus, es kommt alles raus. Und ich höre bedächtig zu und finde es einfach nur super.
Meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht doch noch einen anderen Weg finden. Ich lese gerade den Knausgard und da gibt es so eine Passage, wo er über Lenin und Bogdan, der Freund von Lenin, dann so auch eine Zeile drin hat. Wenn man eine Demokratie oder eine Veränderung geschaffen hat, dann darf man die Macht nicht wieder abgeben, es muss von unten raufkommen. Ich glaube, ich werde es nicht mehr überleben, aber ich werde es weitergeben, dass es vielleicht so mal sein könnte irgendwann. Was mir jetzt große Angst macht, ist die Wehrpflicht. Wir haben natürlich unter unseren Enkeln auch schon 2, die sind jetzt 10. Ich denke, unsere Kinder wird es nicht mehr ganz so treffen, aber es macht mir Angst. Weil wir auch Wanda im Verein haben und Wanda ist gerade in die Ukraine zu ihrer Schwester gefahren und die Schwester hat alle 3 Söhne verloren, 2 an einem Tag und diese Tränen kriegen wir auch mit, die sind auch bei uns im Verein und dort unterstützen und machen und na, wie sie jetzt gefahren ist, wir haben das Auto vollgeladen, ja, also davor habe ich Angst, weil ich glaube, nichts Schlimmeres kann einem passieren. Aber trotzdem hast du die Hoffnung, dass sich doch noch mal was ändert. Und ich denke, auch den Herrn Matz wird man nicht ewig ertragen können. Und es wird vielleicht noch mal eine Veränderung geben. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es gibt an den Parteien, an Spitzen, welche, die müssten weg. Und es gibt welche, Hoffnung habe ich. Unsere Linksjugend in Plauen ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf 50 Personen angewachsen. Und die wollen was machen. Ja. Und die machen nicht nur politisch, die wollen auch, also die machen jetzt zum Beispiel auch, weil sie sagen, die Tango-Veranstaltungen sind nur für die alten Leute, jetzt machen wir mal eine für uns.
Ja, klar,
wir wollen auch mal gucken, wie das sich anfühlt oder Salsa oder sowas. Ne? Mit denen machen die mit den Kolumbianern und Venezolanern zusammen. Die geben mir schon Hoffnung, dass es also wieder eine Gruppe gibt, die was machen. Auch die um Jakob herum, diese solidarische Vernetzung. Das ist so, Steffen und noch einer aus dem Verein kümmern sich dort drum, die fahren dahin zu den Treffen. Da ist der Steffen schon der Uldi, aber sie hören auch mal noch die andere Sicht, was man vielleicht noch machen könnte. Da sind auch viele Leute drin, wo ich sage, die, ich habe Luisa Neubauer kennengelernt, ich bin beeindruckt von ihr. Auch wenn sie verheizt wird teilweise, aber trotz alledem hat sie für mich beim Bundespräsident gewonnen, weil sie den von der CDU vollkommen an die Wand gequalkt hat. Also das hat sie so fantastisch gemacht mit einem Charme und einem Witz, wo ich dachte, schön, und davon bräuchten wir Hunderte, die das können, was? Die auch den Sachverstand haben.
Und wenn jetzt jemand sagt, du, ich bin jetzt neu in Plauen, ich möchte aktiv werden, traue mich aber nicht, was würdest du dem raten?
Die haben wir. Es gibt welche, die laufen bei uns, also die beichten das hinterher, dreimal vorbei und gucken. Ja. Und kommen dann schlussendlich doch rein und sind sogar auch eingetreten. Und was bei uns findet ja auch queere Beratung statt. Das dauert sehr lange, ne, bis das etabliert war. Es hat jetzt 3 Jahre gedauert, ja, bis das so, dass die sich treffen, dass die also dort regelmäßig sich treffen, auch Beratung erfahren nochmal. Ne? Wie gesagt, unverständlich für mich, warum kann ich nicht jeden leben lassen, wie er ist? Das muss einem doch auch spätestens klar werden, wenn jeder, der Kinder hat, die entwickeln sich anders. Naja, guck zu, helf und fertig. Das war so mein Aha-Erlebnis mit der DSU. Ne? Ich hatte ja dann diesen Bürgermeister, der dann leider von der DSU, der erste AfD-Bürgermeister auch war, zwar im Ehrenamt, aber der mich dann zitiert hat, deshalb habe ich ja den Kindergarten dann auch so ein bisschen abgegeben da in der Region. Du hast 3 Jungs, wenn da einer schwul wird, was machst du da? Ich sage, was soll ich denn da machen? Nix. Raus! Und dann habe ich so, gut, okay, gehe ich. Aber ich so, was erwartest du jetzt, was ich dir erzähle, was ich dann da machen soll?
Na,
gar nichts. Der wird genau behandelt, wie, da musst du was machen, da musst du dann gesund werden. Ich habe so, der ist doch nicht krank. Der lebt sein Leben, wie er das will.
Was für eine krasse.
Das ist so, so eine krasse Sache dann, ne? Also.
Okay. Und jetzt die wirklich letzte Frage. Was würdest du den HörerInnen dieses Herzkampf-Podcasts noch mitgeben wollen?
Bewegt euch. Hoch vom Sofa. Anders kriegen wir es nicht gewuppt.
Ja.
Wir müssen mehr werden. Wir haben alle unsere Meinungen. Wir müssen natürlich auch mal wieder lernen, zuzuhören.
Ja.
Aber bewegt euch ab in Bewegung. Anders wird es nichts. Sonst nehmen wir immer wieder hin, was uns eine Machtstruktur vorgibt. Und das kann es, glaube ich, nicht sein.
Dann vielen Dank, dass du hier warst, den weiten Weg aus Plauen gemacht hast. Und ich freue mich, bald wieder von dir zu hören. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Das war mein Gespräch mit Dorita über Mut, Widerstand und den langen Atem, den es braucht, um für Demokratie einzustehen. Teil die Episode mit Freunden und lass gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da. Alle Links zu Doritas Arbeit und zum Verein Colorido e.V. findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr Herzkampf unterstützen möchtet, schaut gerne bei Steady vorbei und holt euch etwas aus dem Merch Store. So helft ihr mir, dieses Projekt weiterzuführen. Diese Links findet ihr auch in den Shownotes. So Leute, jetzt danke fürs Zuhören und wir hören uns demnächst in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt stark und solidarisch.